Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über besonders brutale Gewalt gegenüber Frauen und Femizid. Ich werde euch an entsprechenden Stellen nochmal darauf hinweisen und ihr könnt die Passagen überspringen oder mit einer anderen Folge weitermachen, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt. Der 11. Mai 2009. Partytime am Zuckerhut. In Rio de Janeiro feiern rund 40 Frauen und Männer ausgelassen, wild und exzessiv. Mittendrin Elisa Samudio. Die 24-Jährige zieht mit ihren langen Beinen und ihrem gekonnten Hüftschwung die Blicke auf der Tanzfläche auf sich. Wer Elisa beim Tanzen an diesem Nachmittag beobachten darf, gehört zum Partyadel von Rio. Die Party findet in der Villa von Paul Victor statt. Der Fußballprofi hat einige seiner Mannschaftskollegen von Flamengo eingeladen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würden in München die Stars des FC Bayern sich in einer Villa eines Spielers zusammenfinden und feiern. Flamengo gehört zu den beliebtesten Clubs im fußballverrückten Brasilien. Hingucker wie Elisa Samudio gibt es viele in der Villa von Paul Victor. Jung, attraktiv, willig, zum Exzess. Das sind gern gesehene weibliche Gäste in Rio de Janeiro. Schon seit über 12 Stunden feiert die illustre Runde inzwischen. Alkohol und Drogen stehen für alle parat. Und für die männlichen Gäste gibt es noch ein kleines Extra. Viagra. Konditionsschwächen sollen auf allen Spielfeldern ausgeschlossen werden. Elisa Samudio tanzt immer noch. Um sie herum sieht sie, wie sehr viele Menschen sehr viel Sex haben. Ein Szenario wie am Set eines Pornofilms. 2 Männer mit einer Frau, 2 Frauen mit einem Mann. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch dank der kleinen blauen Pille. Plötzlich spürt Elisa, wie sich von hinten 2 Hände um ihre Hüfte legen. Jemand in ihren Hüftschwung einstimmt. Sie tanzt kurz mit dem Rücken zu ihrem neuen Partner. Dann dreht sie sich um. Er kennt den Mann sofort. Es ist Bruno Fernandes de Sousa, den alle Welt nur Bruno nennt. Erster Torwart von Flamengo und Kapitän des Teams. Der aktuelle Superstar der Mannschaft. Angeblich steht er in diesen Tagen vor einem Wechsel nach Europa. Der FC Barcelona und der AC Mailand sollen an ihm interessiert sein. Superstar Bruno muss nicht besonders lange um Elisa buhlen. Er nimmt sie an die Hand und sucht mit ihr ein ruhiges Plätzchen in der Villa. Ganz so öffentlich wie einige seiner Mannschaftskollegen mag er es dann doch nicht. Das nächste Schlafzimmer ist zum Glück nicht weit. Neben dem Bett steht eine Schale mit Kondomen für Kurzentschlossene bereit. Elisa Samudio und der junge Torwartstar von Flamengo haben Sex. Direkt danach bemerkt Bruno, dass das Kondom geplatzt ist. Diese Party endet mit einem bösen Erwachen. Aus diesem hemmungslosen Spaß wird binnen Sekunden ernst. Und schon bald tödlicher Ernst.
Bruno de Sousa.
Bruno de Sousa wurde verhaftet, weil er den Mord an einer ehemaligen Geliebten in Auftrag gegeben haben soll, nachdem sie sein Kind zur Welt gebracht hatte. Ihre Leiche soll zerstückelt und an seine Hunde verfüttert worden sein.
Donnerstag und das heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Playing Dirty. Ich, Lena Kassel und mein Co-Host Daniel Mücksch begrüßen euch wieder zu einem Fall, in dem Sport und Verbrechen miteinander verschmelzen. Das ist manchmal skurril, manchmal dreist und manchmal naiv. Unser heutiger Fall hat auch all diese Facetten, aber es gibt noch mehr. Dieser Fall ist erschreckend brutal, unmenschlich und an manchen Stellen kann man die Details wirklich nur schwer ertragen. An den entsprechenden Stellen werde ich euch vorher also nochmal darauf hinweisen, wenn ihr euch bei einigen der Beschreibungen nicht wohlfühlt. Im Zentrum unseres heutigen Falles steht jedenfalls der brasilianische Torwart Bruno Fernandes de Sousa. Der Bruno aus unserer Anfangssequenz und dass alle ihn nur Bruno nennen, sagt zumindest indirekt auch schon einiges über seinen Stellenwert aus, oder Daniel?
Ja, das zeigt, dass er wirklich eine große Nummer ist oder zu dieser Zeit war. Wir kennen ja die großen brasilianischen Fußballer fast immer nur mit ihrem Vornamen beziehungsweise mit ihren Künstlernamen. Da fallen uns natürlich so Beispiele ein wie Pelé, Ronaldo, Ronaldinho oder Neymar. Die haben natürlich auch andere Namen und die sind teilweise sehr, sehr lang in ihren Pässen, aber jeder kennt sie halt nur mit ihren Abkürzungen, mit ihrem Vornamen. So ist es eben auch bei Bruno. Und bei 215 Millionen Brasilianern ist es nicht selbstverständlich, dass man nur am Vornamen jemanden erkennt und jeder weiß, wer gemeint ist. Bedeutet natürlich, auf der anderen Seite wird damit klar, man hat es geschafft. Die Fußballer, die nur mit ihrem Vornamen genannt werden, die sind wirklich die oberste Liga der Fußballer in dem fußballverrückten Brasilien. Zur Fußballkultur mit all ihren positiven und negativen Auswüchsen müssen wir dabei natürlich aber auch noch kommen. Denn das ist es ja auch, was auf der einen Seite diese Faszination in Brasilien ausmacht, aber natürlich auch, wie wir jetzt gleich hören werden, natürlich auch die negativen Auswüchse erst möglich macht.
Zuvor wollen wir aber auf Spurensuche gehen. Was für zwei Menschen, zwei Lebensläufe auf jener Sexparty im Mai 2009 in Rio de Janeiro aufeinander getroffen sind. Zwei Geschichten, die auch von einem Land erzählen, in dem der Fußball so überlebensgroß ist, dass er zur Religion wird, in dem viele Protagonisten aber gottlos handeln. Warum? Weil sie es können und dürfen. Schauen wir zunächst auf das Leben von Elisa Samudio. Sie wird am 22. Februar 1985 in Foz do Iguaçu geboren. Eine Stadt mit etwas mehr als 200.000 Einwohnern im Dreiländereck Brasilien, Argentinien und Paraguay. Aber auf der brasilianischen Seite. Ihr Vater Luis Carlos Samudio arbeitet als Architekt und ihre Mutter Sonia Fatima Silva Moura als Farmerin. Klingt erstmal nach einigermaßen geordneten Verhältnissen. Jedenfalls weit weg von den Favelas in Sao Paulo oder Rio de Janeiro. Doch von Idylle keine Spur. Das Paar ist notorisch pleite und in Frust betäubt Vater Luis Carlos mit jeder Menge Alkohol. Er wird schon während der Schwangerschaft immer wieder handgreiflich gegenüber Sonia. 6 Monate nach der Geburt von Elisa verlässt Sonja ihren Mann. Sie will Elisa mitnehmen. Doch der droht ihr mit dem Tod, hält ihr immer wieder eine Pistole an den Kopf und deutet an, sie zu erschießen, wenn sie die kleine Elisa mitnimmt. Also zieht Mutter Sonja alleine ins fast 700 Kilometer entfernte Mato Grosso do Sul und sieht ihre Tochter nur noch sporadisch. Sonja heiratet erneut, bekommt mit ihrem neuen Ehemann einen Sohn. Im Alter von 10 Jahren lebt Elisa noch einmal für einige Monate bei ihrer Mutter. Aber auch das klappt nicht. Sie geht zurück zu ihrem herrischen und gewalttätigen Vater. Freundinnen von Elisa berichten, dass ihr Vater Elisa als Teenager Freunden von ihm zum Sex anbietet. Elisa hat sich zu diesem Thema nie geäußert. Fest steht aber, Elisa will nur weg von ihrem Vater. So schnell wie möglich. Als sie 18 Jahre alt wird, macht sie sich auf nach Sao Paulo. Hier versucht sie, sich ein neues, eigenes Leben aufzubauen. Aber das ist schwierig. Um ihre Miete zahlen zu können, prostituiert sie sich, spielt auch in einigen Pornofilmen mit. Nebenbei versucht sie, sich als professionelles Model zu etablieren. Und sie hat noch eine andere Karriere im Sinn, für die es in Brasilien einen speziellen Begriff gibt. Maria Chuteira, frei übersetzt Spielerfrau. Die kennen wir zwar aus Europa und Deutschland auch, aber in Brasilien sind die Absichten noch direkter und unverblümter. Man macht gar keinen Hehl daraus, dass man einen Fußballprofi nur für die finanzielle Absicherung sucht. Auf Instagram gibt es in Brasilien etliche Profile, die mit dem Begriff Maria Chuteira spielen und Single-Fußballer posten, kombiniert mit praktischen Tipps. Auf den Accounts wird der Alltag der Spieler seziert und Cafés, Bars und Clubs vorgestellt, in denen man den jeweiligen Spieler aufspüren kann. Erinnert alles ein wenig an diesen Song hier.
Dein größter Wunsch zum HSV, das braungebrannte Spielerfrau.
Aber, und jetzt kommt ein wirklich großes Aber, bei Elisa und vielen anderen Landsfrauen fehlt die ironische Komponente, die Olli Schulz hier mit einem Augenzwinkern besingt. Und Elisa Samudio ist auf einem guten Weg, eine Karriere als Maria Chuteira einzuschlagen. Sie arbeitet ab 2005 für eine Agentur, die Hostessen für Fußball-Events vermittelt. Zunächst ohne sexuellen Hintergedanken. Man lächelt im schicken Kostüm bei Events und reicht den Stars einen Sekt oder Orangensaft. Viele Frauen nutzen die Nähe zu den Spielern, um ihnen näher zu kommen. So entsteht beispielsweise auch ein Bild von Elisa mit Cristiano Ronaldo. Näher als auf diesem Bild kommt sie dem portugiesischen Superstar jedoch nicht. Sie schafft es aber in die brasilianische High Society des Fußballs und ist gern gesehener Gast auf verschiedenen Partys. Manche dürften es auch Orgien nennen. Und schon sind wir wieder beim 11. Mai 2009. Jener schicksalhaften Party im Haus von Paul Victor in Rio de Janeiro, auf der Elisa Bruno auf der Tanzfläche kennenlernt, mit ihm Sex hat und die Sache mit der Verhütung schiefgeht. Wie Elisas langer, teilweise schmerzhafter Weg auf diese Party war, wissen wir jetzt. Aber wie ist Bruno Fernandes de Sousa hier gelandet? Bruno kommt am 23. Dezember 1984 in der Favela Santa Matilde auf die Welt. Das Elendsviertel in Belo Horizonte liegt im Südwesten Brasiliens und hat fast 3 Millionen Einwohner. Schon bei der Beschreibung seiner Eltern wird es schwierig. Seine Mutter ist drogenabhängig und mit der Erziehung eines Kindes völlig überfordert. Mit Brunos leiblichen Vater hat sie auch kaum Kontakt. Völlig überfordert gibt sie Baby Bruno ab und verschwindet einfach. Die Großmutter väterlicherseits zieht das Kind zwischen Blechhütten, Abfall, Drogen und jeder Menge Gewalt auf. Hier kann man nur auf 2 Wegen herauskommen. Über Bandenkriminalität oder Fußball. Bruno entscheidet sich für den Fußball. Wie so viele Landsleute vor ihm. Pelé, Zico, Romario oder Ronaldo. Alles Kinder der Favelas. Doch anders als die anderen Legenden aus der Favela ist Bruno kein Offensivspieler. Schon als kleiner Junge steht er im Tor. Er wird aber nicht strafversetzt ins Tor, weil er für die Offensive zu schwach ist. Er erkennt selbst, dass er zwischen den Pfosten am talentiertesten ist. Auch körperlich entwickelt er sich zu einem prädestinierten Torwart. Schon als Teenager erreicht er 1,90 Körpergröße, hat breite Schultern kombiniert mit einer enormen Sprungkraft. Mit 18 Jahren unterschreibt er seinen ersten Profivertrag bei seinem Heimatverein Atlético Mineiro in Belo Horizonte. Ein stolzer Traditionsverein in Brasilien mit dem Hahn als Maskottchen, der auch hier in der offiziellen Vereinshymne besungen wird. Spiele absolviert er zwischen 2002 und 2006 für Atlético Mineiro. Auch privat scheint sein Leben sich in dieser Zeit in geregelten Bahnen zu bewegen. Mit 19 Jahren heiratet er seine Jugendfreundin Diana Rodriguez. Im selben Jahr kommt ihre erste Tochter auf die Welt, Maria Eduarda. Wenig später mit Bruna Vitoria die zweite Tochter. Allerdings merkt seine Frau Diana schnell, dass Bruno nicht der Typ fürsorglicher Vater und Ehemann ist. Oft ist er tagelang unterwegs, er hat etliche Affären. Eine fast schon normale Ehe eines brasilianischen Fußballers, der zu Geld gekommen ist und im Mittelpunkt des Interesses steht. Auch bei den weiblichen Fans. Sportlich läuft es weiter gut für Bruno. 2006 will ihn ein großer Club aus Sao Paulo haben. Corinthians. Der Club unterhält gute Verbindungen zu Brunos Management, also wechselt der für rund 2 Millionen in die brasilianische Hauptstadt. Aber hier kommt seine Karriere das erste Mal gehörig ins Stocken. Der neue Trainer der Corinthians ist Emerson Leão und der weigert sich, Bruno einzusetzen. Er setzt lieber auf das Eigengewächs Marcelo. Bruno bestreitet kein einziges Spiel für den Club aus Sao Paulo. Nach der Saison 2006 wird er zu Flamengo nach Rio de Janeiro ausgeliehen. In seiner ersten Woche bei Flamengo verletzt sich Stammtorwart Diego schwer am Meniskus, sodass Bruno direkt zum Einsatz kommt. Er spielt so stark, dass er zum Stammspieler aufsteigt, selbst als Diego wieder fit ist. Nach dem einjährigen Leihgeschäft verpflichtet Flamengo Bruno zur Saison 2007 fix. Er zahlt es dem Club und den Fans mit einer unglaublichen Leistung im Finale der Stadtmeisterschaften von Rio de Janeiro zurück. Bevor wir uns das anhören, Daniel, ganz kurz. Stadtmeisterschaften? Das klingt jetzt nicht sonderlich glamourös.
Nee, tut es nicht. Also für unsere Ohren klingt es wirklich nicht sonderlich glamourös. Aber in Brasilien und übrigens auch in Argentinien ist das eine wichtige Sache. Also muss man sich die Strukturen in den Ländern anschauen. Das sind natürlich Fußballstrukturen, die sehr zentristisch organisiert sind. Also die sich sehr auf die großen Städte fokussieren. Und daher ist es sportlich auch teilweise nicht so einfach, in den großen Metropolen Stadtmeister zu werden. Man hat immer starke Gegner und vor allem auch permanent Derbys. Da ist wirklich jedes Spiel sehr, sehr emotional und man ist wirklich ein Held, wenn man dann in Rio, in Sao Paulo, in Buenos Aires Stadtmeister wird. Und du hast es ja versprochen, hier ein kleiner Ausschnitt, wie Bruno bei den Stadtmeisterschaften 2007 in Rio zum Helden geworden ist.
Lucio Flavio, primeiro Pedro. Und jetzt Lucia Flavio. Aí, Lucio Flavio, a primeira cobrança. Er läuft an. Partiu, Lucio Flavio, er hat ihn. Bateu, Bruno! Bruno hält den Elfmeter von Flavio.
Bruno defende a cobrança de Lúcio Flavio.
Drei Elfmeter hält Bruno 2007 im Finale dieser Stadtmeisterschaften gegen Botafogo und wird zum Held des Abends und zum Garanten für den Titelgewinn. Sein Vertrag wird verlängert. Er verdient nun knapp 3 Millionen Euro im Jahr. Der Junge aus der Favela hat es geschafft. Aber das Märchen ist noch nicht zu Ende. Es geht einfach weiter.
Freistoß für Flamengo. Der Schiedsrichter gibt den Ball frei. Bruno steht bereit. Er läuft an. Das darf man sich nicht entgehen lassen.
Pedro Flamengo! Bruno de Falta!
Hier erzielt Bruno am 23. April 2008 ein Freistoßtor gegen Coronel Bolognesi. Er läuft aus seinem Kasten bis zum gegnerischen Strafraum, tritt zum Freistoß an und der Ball landet im Tor. Ein überragender Torhüter, der selbst Tore erzielt. Das gibt es selbst in Brasilien nicht so oft. Bruno steigt zum Kapitän von Flamengo auf. 2009 gewinnt der Club mit ihm an der Spitze nach 17 Jahren zum ersten Mal wieder die brasilianische Meisterschaft. Es gibt also auch für Bruno einiges zu feiern am 11. Mai 2009 in der Villa seines Teamkollegen Paul Victor. Aber eben diese Party wird zum Ausgangspunkt für ein grausames Verbrechen von fast unvorstellbarer Brutalität. Nach der Feier im Mai 2009 treffen sich Bruno und Elisa Samudio zunächst weiter regelmäßig, meist in Hotels. Bruno verspricht Elisa, sich von seiner Ehefrau zu trennen. Doch eine Nachricht verändert alles und beendet die Affäre von der einen auf die andere Sekunde. Im August offenbart Elisa Bruno, dass sie schwanger ist. Von ihm. Der Torhüter ist außer sich. Er macht ihr schwere Vorwürfe, verlangt von ihr eine Abtreibung. Es kommt direkt zu Handgreiflichkeiten. Elisa kann sich losreißen und flieht aus dem Hotelzimmer. Bruno schreibt ihr noch unzählige Nachrichten in den Tagen danach, in denen er immer wieder eine Abtreibung fordert. Elisa weigert sich. Bruno beendet ihre, nennen wir es mal, Beziehung. Doch das Drama um die beiden beginnt jetzt erst so richtig. Elisa trägt Bruno als Vater in ihre Schwangerschaftspapiere ein und geht auch an die Öffentlichkeit. Die Geschichte wird zum Dauerthema im brasilianischen Boulevard und wird zur Gefahr für Bruno, der kurz davor ist, brasilianischer Nationaltorwart zu werden. Auch sein Wechsel zum AC Mailand wird immer konkreter. Doch jetzt scheinen diese Ziele plötzlich gefährdet. Ihn holt auch ein Interview aus dem Jahr 2008 ein. Darin sagt er zu Vorwürfen gegen seinen Teamkollegen Adriano, der seine Frau geschlagen haben soll.
Menschen haben Gefühle. Jeder von euch, der verheiratet ist und sich mal mit seiner Frau gestritten hat, kennt das, oder? Das geht niemandem etwas an. Das regelt ein Mann in seiner Ehe. Er hat das Sagen.
Zwar entschuldigt sich Bruno mehrmals für diese Aussage, als er vor seiner bevorstehenden Vaterschaft aus der Affäre mit Elisa Samudio immer wieder darauf angesprochen wird, doch das Bild des herrschsüchtigen, Gewalt gegen Frauen legitimierenden Fußballers verfestigt sich immer mehr. Und ganz so, als wolle er sein Image mit Taten untermauern, kommt es am 12. Oktober 2009 zu einem weiteren schwerwiegenden Vorfall. Zwei Freunde von Bruno passen Elisa beim Verlassen ihrer Wohnung ab. Sie schleppen die im 5. Monat Schwangere in eine Privatwohnung in Rio, fesseln sie. Bruno taucht auf, mit einer Pistole in der Hand. Er hält ihr die Pistole an den Kopf, aber Elisa weigert sich weiter, das Baby abzutreiben. Da zwingt das Trio sie, Tabletten zu schlucken, die den Fötus töten sollen. Am nächsten Tag erstattet Elisa Anzeige bei der Polizei. Sie sagt aus, dass Bruno mit der Waffe an ihrem Kopf Folgendes gesagt habe. Wenn ich dich töte und deine Leiche verschwinden lasse, würde niemand herausfinden, dass ich es war. Die Polizei ordnet an, dass Bruno ihr nicht näher als 300 Meter kommen darf. Permanenten Personenschutz verweigert die zuständige Richterin allerdings, weil keine Beziehung mit Bruno zu diesem Zeitpunkt bestanden habe, so heißt es in der Begründung. Daraufhin veröffentlicht Bruno ein Statement über seine Anwälte. Zitat: Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen Haufen Lügen erfunden hat, um mir zu schaden. Deshalb habe ich beschlossen, mich nur noch über meinen Anwalt zu äußern, der alle notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, um zu verhindern, dass sie weiterhin versucht, mir zu schaden. Sie passt sich nicht an, denn ich habe bereits deutlich gemacht, dass ich keinerlei Beziehung zu ihr haben möchte. Ich werde diesem Mädchen nicht die 15 Minuten Ruhm gönnen, nach denen sie sich so verzweifelt sehnt. Samudio taucht für die nächsten Monate bei einem Freund in Sao Paulo unter. Am 10. Februar 2010 kommt dort dann auch ihr Sohn zur Welt. Sie nennt ihn Bruninho, kleiner Bruno. Der große Bruno weigert sich weiter, die Vaterschaft anzuerkennen und behauptet stattdessen, Samudio habe es nur auf sein Geld abgesehen. Die wiederum kehrt kurz darauf nach Rio zurück und verklagt Bruno auf Unterhalt. Für den wird es jetzt immer enger. Um einer mehrjährigen Haftstrafe wegen der Freiheitsberaubung, Bedrohung und Verabreichung der Abtreibungssubstanzen zu entgehen, zeigt er sich plötzlich gesprächsbereit und bietet Samudio an, sich doch außergerichtlich zu einigen. Dazu muss man sich aber persönlich treffen. Am 4. Juni 2010 soll diese private Schlichtung über die Bühne gehen. Elisa Samudio und der 4 Monate alte Bruninho werden von Brunos Freunden in einem schwarzen Range Rover abgeholt. Als Elisa auf die Rückbank steigt, wartet dort schon der 17-jährige Cousin von Bruno mit einer Pistole in seiner Hand. Elisa erkennt sofort, was los ist. Sie will raus aus dem Auto. Brunos Cousin schlägt daraufhin mehrmals mit der Pistole auf ihren Kopf. Sie blutet, wird bewusstlos. Sie fahren zu Brunos Landsitz in der Nähe von Belo Horizonte. 5 Tage lang werden Elisa und ihr Sohn dort festgehalten. Immer wieder wird sie geschlagen und gequält. Auch Bruno ist immer wieder vor Ort. Besonders perfide? Während Elisa im Keller des Hauses festgehalten wird, gibt Bruno im Garten eine Barbecue-Party. Später erinnern sich Gäste, dass sie es seltsam fanden, dass Bruno mehrfach und sehr eindringlich betont habe, man solle auf keinen Fall ins Haus gehen. Bevor es weitergeht, ein Hinweis. Wir werden gleich den Ablauf des Mordes an Elisa beschreiben. Wer sich mit den Details der Tat nicht wohlfühlt, sollte die kommenden 2 Minuten überspringen. Nach 5 Tagen werden Elisa und ihr Sohn zu Marcos Aparecido gebracht, ein ehemaliger Polizist, den alle nur Nola nennen. Laut Aussagen von Personen, die mit im Raum waren, sagt die gefesselte Elisa Samudio irgendwann während ihres Martyriums zum Ex-Polizisten: Ich halte es nicht mehr, ausgeschlagen zu werden. Seine Antwort? Keine Sorge, wir schlagen dich nicht mehr. Du wirst jetzt sterben. Dann, so beschreiben es die Ermittler, erwürgt er die Frau vor den Augen ihres Sohnes mit seinen bloßen Händen. Auch Bruno ist in diesem Moment im Zimmer. Anschließend zerstückelt Aparecido mit einigen seiner Handlanger den Körper der Toten und verfüttert das Fleisch an Brunos Rottweiler. Die Knochen versenken sie in Beton. Eigentlich sieht ihr Plan vor, auch den 4 Monate alten Bruninho zu töten. Doch man entschließt sich, das Baby am Leben zu lassen. Der neue Plan? Wenn Elisa nie mehr auftaucht, ihr Sohn aber schon, soll das der Öffentlichkeit zeigen, dass Elisa alles zu viel geworden und sie einfach abgehauen sei. Die Meldung vom Verschwinden von Elisa ist schon bald in den Medien. Das ganze Land sucht fieberhaft nach ihr. Und Bruno? Der geht erstmal weiter zum Training bei Flamengo, zeigt sich aber vor den Kameras sehr besorgt um das Leben der Mutter seines Sohnes.
Ich habe es schon mal gesagt und sage es nochmal. Ihr Schicksal liegt nun in Gottes Händen. Gott weiß, was er tut. Ich hoffe wirklich, dass sie wieder auftaucht und alles ein Ende hat. Ich hoffe wirklich, dass sie auftauchen wird und hey, ich drücke ihr die Daumen.
Diese Sorgen und Wünsche nehmen ihm aber nur die wenigsten Brasilianer und vor allem Brasilianerinnen ab. Gerade auch wegen Brunos Vorgeschichte. Flamengo streicht den Torhüter für das nächste Spiel vorsichtshalber schon mal aus dem Kader. Am 26. Juni 2010 erklärt die Polizei Bruno offiziell zum Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Elisa Samudio. Auch der Vorfall aus dem Oktober 2009 wird nun wieder aktuell. Denn erst jetzt, über ein halbes Jahr nach der Tat, verkündet die Polizei ein Ergebnis. Eine Erklärung wird am 2. Juli veröffentlicht. Darin heißt es: Nach jener Nacht, in der Bruno ihr die Pistole an den Kopf gehalten hat, seien in Zamudios Urin abtreibungsfördernde Substanzen gefunden worden. Es dauert nicht lange, dann kommt auch ans Licht, was wirklich in dem Landhaus von Bruno passiert ist. Die Polizei findet am 6. Juli den Cousin von Bruno. Ihr erinnert euch, der Junge, der Elisa im Auto mit der Pistole bewusstlos geschlagen hat. Und der erzählt der Polizei nun die ganze grausame Geschichte. Gegen Bruno wird Haftbefehl erlassen, genauso wie gegen 7 weitere Personen aus seinem Umfeld, unter anderem auch gegen seine Ehefrau. Doch Bruno ist für einige Tage nicht aufzufinden. Es scheint, als wolle er untertauchen. Doch dann stellt er sich der Polizei. Sein Club Flamengo trennt sich daraufhin endgültig von ihm und löst den Vertrag auf. Ende Juli wird er offiziell des Mordes, der Entführung und des Versteckens einer Leiche sowie der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Sein Sohn Bruninho wird in einer Favela nahe Belo Horizonte gefunden. Hierhin hat ihn Brunos Ehefrau verschleppt. Er wird in die Obhut von Elisas Mutter gegeben. Der Prozess gegen Bruno lässt allerdings weiter auf sich warten. Seine Anwälte versuchen mit aller Macht eine Verzögerungstaktik, damit sich die öffentliche Empörung etwas legt. Mit Erfolg. Der Prozess gegen ihn wird immer wieder verschoben und der Auftakt letztlich erst in den März 2013 gelegt. Bis dahin holt ihn aber ein anderes Verfahren bereits ein. Im Dezember 2010 wird er wegen Entführung und Misshandlung von Elisa Zamudio zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Nochmal zur Erinnerung. Das war die Tat, als er der schwangeren Elisa gewaltsam Abtreibungsmedikamente eingeflößt hat. Ein Freund von ihm wird in demselben Verfahren wegen Beihilfe ebenfalls zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Im März 2013 beginnt dann endlich der Mordprozess gegen Bruno. Wobei Mord? Daniel, du hast dich ja hier schon mal als Schmalspurjurist, so will ich es mal sagen, mit 2 Semestern Juraerfahrung geoutet. Mordanklage ohne Leiche. Das klingt irgendwie komisch für mich.
Ja, klingt auch für mich komisch, sogar trotz meiner bescheidenen Jura-Erfahrung. Also ich habe es auch immer so abgespeichert gehabt, dass ein Mord ohne Leiche eigentlich nicht möglich ist. Aber es finden sich in dem Fall so viele Beweise, also das Blut im Range Rover von Bruno zum Beispiel, sehr, sehr viele DNA-Spuren und natürlich auch Geständnisse von Zeugen, die bei der Tat vor Ort waren, also von mehreren Zeugen, Telefonmitschnitte, also das ist wirklich eine unglaubliche Anzahl an Beweisen. Und im Januar 2013 ordnet dann ein Richter an, dass für Elisa eine Sterbeurkunde ausgestellt wird. Und auf der ist dann die offizielle Todesursache Ersticken aufgeführt. Und der Tag des Todes lautet auf dem Papier 10. Juni 2010. Und somit gibt es auf dem Papier eben doch einen Mord, für den Personen angeklagt werden können. Und einer der Angeklagten ist dann eben Bruno.
Direkt nach dem Prozessbeginn gegen ihn sagt Bruno, der wegen der ersten Verurteilung bereits im Gefängnis sitzt, aus und gibt zu, dass Elisa Zamudio ermordet wurde. Er gibt auch zu, dass er dabei gewesen sei. Sein Wortlaut: Ich habe akzeptiert, dass es passiert ist. Allerdings bleibt er bei seiner Version, dass er den Mord nicht in Auftrag gegeben habe. Das Gericht glaubt ihm nicht. Nach nur 4 Prozesstagen lautet das Urteil: Schuldig. Bruno wird zu insgesamt 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Geschworenen sehen im Angeklagten eine gewalttätige, kaltblütige und hinterhältige Person, die einen teuflischen Mordplan ausgeheckt habe, sagt die Richterin des Schwurgerichts in der Urteilsbegründung. Die Liste der Straftaten, wegen derer er verurteilt wird, ist lang. Mord aus niederen Beweggründen, Verabreichung von Betäubungsmitteln, Beseitigung einer Leiche, Entführung, Freiheitsberaubung. So weit, so schlimm, so grausam. Es scheint aber immerhin eine gerechte Strafe. Auch seine Komplizen, unter anderem seine Ehefrau, werden zu langen Haftstrafen verurteilt. Allerdings stellt sich schon wenige Jahre später das Gefühl ein, das uns bereits bei einigen unserer früheren Playing Dirty-Fälle ereilt hat. Nämlich, dass für Sportstars ganz besondere Gesetze gelten. Gesetze der frühen Begnadigung, welche die hohen Strafen aus den ersten Prozessen zur Farce verkommen lassen. So auch bei Bruno. Nach gerade einmal 7 Jahren wird Bruno im März 2017 aus dem Gefängnis entlassen. In erster Linie, weil sich das Berufungsverfahren zu lange hinzieht und man nicht ausschließen kann, dass bei einer solchen Verschleppung auch ein Unschuldiger im Gefängnis auf seine Revision wartet. Bruno wird unter Hausarrest gestellt, darf tagsüber einer Arbeit nachgehen. Und dann passiert etwas, das man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. 4 Tage nach dieser Entscheidung präsentiert der brasilianische Zweitligist Boa Esporte Bruno als neuen Torwart. Direkt nach der Bekanntgabe der Verpflichtung springen dem Club einige Sponsoren ab. Man hält aber weiter an der Personalentscheidung fest, zeigt sich sogar trotzig. Bei Brunos offizieller Vorstellung sitzt der Keeper mit einem Trikot seines neuen Vereins auf der Bühne, auf dem immer noch all jene Sponsoren abgebildet sind, die wegen ihm abgesprungen sind. Fragen zum Mord an Elisa Samudio beantwortet er bei seiner Vorstellung nicht. 2 Tage nach der Bekanntgabe der Verpflichtung des Torhüters wird die Webseite des Clubs gehackt und Nachrichten dort platziert, die dem Club vorwerfen, die Gewalt und Ermordung von Frauen zu unterstützen. Die Verantwortlichen zeigen sich unbeeindruckt. Bruno bleibt. Beim Training und bei Ligaspielen muss er zwar eine elektronische Fußfessel tragen, doch diese scheint ihn nicht sonderlich zu stören. Bei seinem ersten Spiel für den neuen Club läuft er mit seinen beiden Töchtern ins Stadion ein. Eine Tochter an seiner Hand, die andere auf dem Arm. Er wird von den Fans des Zweitligisten gefeiert. Fünfmal steht Bruno für Boa Esporte im Tor. Auch der Rücktritt von José Costa, der Trainerin der Frauenmannschaft, bringt die Clubbosse nicht zum Umdenken. Die Trainerin des Frauenteams sagt bei ihrem Abschied: Wie kann jemand ein Vorbild sein für Nachwuchs oder Sportler, der so ein barbarisches Verbrechen begangen hat? Aber dann ist der Ausflug zurück in die Freiheit für Bruno doch bald vorbei. Am 25. April 2017 widerruft der oberste Gerichtshof Brasiliens seine Freilassung. Bruno muss zurück hinter Gitter, jedenfalls noch einmal für 2 Jahre. Der Rest seiner Haftstrafe wird in letzter Instanz zur Bewährung ausgesetzt. Und wieder zeigen einige Vereine Interesse an ihm und verpflichten ihn. Er erzielt sogar wieder Tore, wie hier am 22. Oktober 2020 für Rio Branco vom Elfmeterpunkt gegen den Bragantino Clube do Pará.
Tá liberado, Bruno. Pode correr pra bola.
Los geht's, es könnte ein Tor eines Torwarts werden. Er läuft an, verzögert etwas, zielt und trifft.
Doch auch das ist nur ein kurzes Glück. Seine Engagements vollziehen sich immer nach demselben Muster. Ein Verein gibt bekannt, dass sie ihn verpflichten wollen. Darauf folgen laute Proteste aus allen Ebenen und Bereichen. Sponsoren ziehen sich zurück. Bruno macht ein paar Spiele. Der Protest ebbt nicht ab, wird noch lauter und der Vertrag wird wieder aufgelöst. Am 13. Juli 2021 gibt Bruno seinen Rücktritt vom Profifußball bekannt. Einen Schuldigen für diesen Schritt hat er auch ausgemacht. Die Medien. Sie würden ihn und seine Vereine einem derartigen Druck aussetzen, dass er sich nicht auf den Fußball konzentrieren könne. Er kündigt an, in Zukunft als Investor arbeiten zu wollen. Das ist das Ende des Fußballprofis Bruno Fernandes de Sousa. Das Ende des Fußballspielers Bruno. Ist es auch das Ende unseres heutigen Falls, Daniel?
Ja, was das Einzelschicksal halt Bruno angeht, ist es schon das Ende. Aber natürlich steckt auch hinter diesem Fall noch viel mehr. Ich meine, wir haben ja auch den Fall Jerome Boateng vorgestellt und diskutiert. Und da muss man schon sagen, dass das natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Nummer ist mit viel, viel noch schwerwiegenderen Vorwürfen. Und in Brasilien ist der Fall Bruno wirklich sehr, sehr gering abgeebbt, beziehungsweise gar nicht abgeebbt, weil er eine Diskussion über die Gewalt an Frauen und natürlich dann auch an den Morden an Frauen ausgelöst hat. Und ich habe mir da ein paar Zahlen angeguckt, wo ich wirklich immer wieder mal gucken musste, ob die stimmen, weil ich es mir erst gar nicht vorstellen konnte, wie grausam doch diese Statistiken sind. Aber wenn man allein 2010, das Jahr des Todes von Elisa, guckt, wie viele Morde da geschehen sind, da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln, und deswegen habe ich mir nochmal aktuelle Zahlen danach aber rausgeschaut. Und 2022 sind über 1400 Morde an Frauen in Brasilien begangen worden. Und wenn man das runterrechnet, alle 6 Stunden in Brasilien wird eine Frau umgebracht. Also das ist wirklich was, wo man, glaube ich, nur mit dem Kopf schütteln kann und wirklich sieht, dass dieser Fall Bruno viel, viel, viel mehr ist als nur ein Einzelfall.
Ja, und das alleine ist wirklich sehr, sehr, sehr deprimierend. Gibt es für dich denn irgendwas Hoffnungsstiftendes in unserem heutigen Fall?
Ja, wirklich schwer bei den Zahlen, wenn man sich die zu Gemüte führt und auch dieses wirklich grausame Einzelschicksal. Aber, und es ist wirklich diesmal nur ein kleines Aber, Bruno hat es eben nicht mehr geschafft, als Fußballprofi richtig Fuß zu fassen. Also er hat nie wieder richtig Fußball professionell spielen können, in dem Sinne, dass er auch akzeptiert worden ist. Also da gab es schon einen öffentlichen Druck, öffentliches Bewusstsein, dass das nicht in Ordnung ist. Auch wenn manche Präsidenten, Vereinsvertreter das anscheinend anders gesehen haben. Und es war auch in der Zeit, da erinnern wir uns, glaube ich, auch noch dran, wo Brasilien so einen extremen Rechtsruck, einen extremen Populistenruck unter dem damaligen Präsidenten Bolsonaro erlebt hat. Und da selbst in diesem Umfeld hat es der Fußballer Bruno dann nicht mehr geschafft, Fuß zu fassen. Und das ist zumindest etwas, was mich ein bisschen positiv aus diesem Fall rausgehen lässt. Oder findest du vielleicht für mich noch mehr, Lena?
Ich glaube, wenn man irgendwie etwas Positives an diesem wirklich unfassbar barbarischen Verbrechen finden möchte, dann, dass natürlich die Aufmerksamkeit auf die sogenannten Femizide, also die Tötung von Frauen, mit solchen schweren Verbrechen zumindest kurzzeitig wieder gesteigert wird. Es wird dann wieder mehr über Gewalt an Frauen gesprochen und das müssen wir auch unbedingt weiterhin tun und nicht davor die Augen verschließen und denken, das sei ein Umstand vergangener Tage. Die UN hat zum Beispiel jüngst einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass im vergangenen Jahr weltweit fast 89.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich getötet worden sind. Das ist die höchste Zahl der letzten zwei Jahrzehnte. Obwohl die Gesamtzahl der Tötungsdelikte zurückging, nahm die Zahl der Morde an Frauen aber zu. Und mehr als die Hälfte der Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen werden demzufolge von Familienmitgliedern oder IntimpartnerInnen begangen. Also die beunruhigende Realität ist also, dass das Zuhause oder das nähere Umfeld für Frauen und Mädchen alles andere als ein sicherer Zufluchtsort ist. Und diese steigende Zahl der Femizide zeigt eben, dass wir als Gesellschaft, egal wo, immer noch mit tief verwurzelten Ungleichheiten und Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu kämpfen haben. Ja, und ich glaube, der Fall von Elisa Samudio hat das leider noch mal mehr als verdeutlicht. Das war sie, unsere heutige Folge von Playing Dirty. Ein wirklich abscheuliches Verbrechen, das in dieser Form hoffentlich dann doch ein Einzelfall bleibt. Nächste Woche kommen wir dann zum dritten Part unserer Los Vojos. Und dafür blicken wir nach Spanien. Auf eine Frau, die in Deutschland den meisten Sportfans etwas sagen dürfte. Sie war eine der wenigen ernsthaften Rivalinnen von unserer Tennis-Ikone Steffi Graf. Besonders als Graf eigentlich als unschlagbar gilt, ist es Arantxa Sánchez Vicario, die eine unglaubliche Siegesserie von Graf bei den French Open 1989 stoppt. Abseits des Platzes hat die Spanierin aber weit weniger Glück. Sowohl mit ihrer Familie, allen voran ihren Eltern und mit ihren beiden Ehemännern. Ein Drama, das für Arantxa Sánchez Vicario fast hinter Gittern endet. Dieser Familiensaga widmen wir uns dann nächste Woche bei einer neuen Folge von Playing Dirty. Bis dahin, tschüss und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch.
Playing Dirty ist ein Podcast der Wakeword Studios in Kooperation mit 7One Audio. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Wakeword Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion Wakeword Felix Stäblein. Projektleitung Wakeword Annabel Rühlemann. Executive Producer Wakeword Sven Rühlicke und Ruben Schulze-Fröhlich. Partnermanager 7One Audio, Felix Walter.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet.